Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Hallo, dann starte ich mal. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich darf uns heute die Predigt halten. Seit April befinden wir uns in der Predigtreihe, die Vers für Vers den ersten Thessalonicher Brief durchgeht. Und im Rahmen eines Predigttrainings im März wurden die anderen Männer und ich von Jürgen Fischer darauf vorbereitet. Mein Name ist Julius Albe und ich bin Mitglied der EFG Oberkremer bei Oranienburg. Ursprünglich komme ich aber aus der EFG Bad Belzig im Südwesten von Berlin in Brandenburg. Als Fremder dieser Gemeinde bin ich euch deshalb besonders dankbar, dass ich auch diese Predigtschulung mitnutzen darf. Zu meiner Person: ich bin 24 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner geliebten Emily und im Moment haben wir noch keine Kinder, aber wir erwarten unser erstes in den nächsten 3 Wochen. Also das wird noch aufregend. Ja, zurzeit bin ich noch Student an der Uni Potsdam und studiere dort Mathematik und LER auf Lehramt. Also wenn ihr jemanden braucht, der euch bei einem Mathe-Problem hilft, da seid ihr bei mir richtig. Genau, in der heutigen Predigt möchte ich euch einen kurzen Rückblick über das geben, was euch die letzten Wochen so beschäftigt hat. Und dann werde ich den Text auslegen, der heute dran ist. Und wir wollen uns überlegen, wie man seinen Glaubensgeschwistern durch Ermutigung dienen kann. Also, wir fangen damit an, wo wir im Brief stehen. Für einen ausführlichen Überblick verweise ich dafür auf die vorigen Predigten, die zum großen Teil auf der Gemeindewebsite zu finden sind. Und deshalb möchte ich hier nur einen kurzen Abriss geben. Paulus hat die Gemeinde in Thessalonich auf seiner zweiten Missionsreise gegründet, musste sie aber schnell wieder verlassen. Im ersten Thessalonicher Brief führt er die Arbeit fort, die er da begonnen hat. Paulus lobt die Thessalonicher für ihren vorbildlichen Glauben. Er erinnert an die Konflikte, die seine Predigt verursacht hat. Er erinnert daran, wie wichtig der Dienst in der Gemeinde und vorbildliche Arbeit ist. Und er erklärt, vor welchem Hintergrund sie Timotheus zu den Thessalonichern geschickt haben und wie wichtig gegenseitige Fürbitte ist. Und in den letzten 2 Wochen ging es einmal darum, wie wichtig Heiligung ist und um Bruderliebe. Und heute soll es darum gehen, wie man seinen Glaubensgeschwistern durch Ermunterung dienen kann. Und das ist bei dem heutigen Text überhaupt nicht offensichtlich, denn heute lesen wir den Text über die Entrückung der Gemeinde. Und ich möchte mich aber hier nicht großartig zu den Details äußern, die zeitlichen Abläufe der Entrückung begleiten, von wegen vor oder nach der Drangsalzzeit, vor oder nach dem tausendjährigen Reich und so weiter. Einfach weil es in dem Text heute darum nicht geht. Aber schauen wir hinein und lesen. Der Text für heute ist 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und ich lese nach Elberfelder. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ja, soweit der Text. Jetzt möchte ich mit euch tief reingehen und Vers für Vers den Text untersuchen. Und wir starten bei Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Paulus startet einmal mehr mit der Anrede, Brüder. Und wie auch schon vorher im ersten Thessalonicher Brief, ist damit hier die ganze Gemeinde in Thessalonich angesprochen. Und wer das nochmal genauer erläutert haben möchte, Den verweise ich auf die Predigt von Stefan vor 2 Wochen, die auf der Gemeindewebsite ebenfalls zu finden ist. Er hat die Anrede sehr schön erklärt. Paulus möchte die Thessalonicher nicht in Unkenntnis lassen. Diese Art der doppelten Verneinung nennt man Litotes. So wie wenn man sagt, boah, den neuen Tarantino-Film will ich auf gar keinen Fall verpassen. Also doppelte Verneinung, auf gar keinen Fall verpassen oder hier nicht in Unkenntnis lassen. Was sagt man damit? Natürlich, dass man den Film unbedingt sehen möchte. Und wenn Paulus die Thessalonicher nicht in Unkenntnis lassen möchte über die Entschlafenen, dann will er sie unbedingt darüber informieren, was die Entschlafenen betrifft. Die Entschlafenen, das sind keine Menschen, die gerade aufgewacht sind, sondern das ist ein Wort für Verstorbene. Und wir werden weiter noch sehen, dass es hier um verstorbene Christen geht. Paulus schreibt dies, damit die Thessalonicher nicht betrübt sind, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Worüber die Thessalonicher betrübt sind, ist nicht 100% klar, aber aus dem Kontext wird deutlich, dass es irgendwas mit den verstorbenen Christen zu tun haben muss. Vielleicht hatten sie ein falsches Verständnis von Auferstehung, was sich aus außerbiblischen jüdischen Schriften ableitet. Da wurde nämlich gelehrt, dass die Verstorbenen bei Jesu Wiederkunft nicht auferstehen und dementsprechend auch nicht an der Herrschaft des Messias beteiligt sind, sondern erst danach auferstehen. Oder vielleicht dachten sie auch, dass der Tag des Herrn, also der Tag Jesu Wiederkunft, schon gekommen sei und waren traurig, dass die Toten nicht auferstanden waren. Das ist etwas, was Paulus in seinem zweiten Brief aufgreift, in 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 und 2. Da schreibt er: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Eine kleine Erläuterung zur Wiederkunft Jesu. Als Jesus am Anfang der Apostelgeschichte zum Himmel auffährt, erklären 2 Engel den Jüngern, dass Jesus so wiederkommen wird, wie sie ihn haben auffahren sehen. Das steht, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Da steht: Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Die Gemeinde erwartet also ein zweites Kommen Jesus Christus und das aus Richtung Himmel. So, und ebenso, wie er aufgefahren ist zu Himmelfahrt. Und in der Gemeinde gibt es Menschen, die irgendwie traurig darüber waren, dass tote Christen bei Jesu zweiten Kommen einen Nachteil gegenüber den Lebenden hätten. Jetzt bleibt noch zu klären, vom 13. Vers, wer die sind, die keine Hoffnung haben. Also im 13. Vers stand ja, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und damit sind Heiden gemeint. Hä? Können Ungläubige nicht auch Hoffnung haben? Und die Antwort ist nein, tatsächlich nicht. Hier geht es nämlich um wirkliche, um echte Hoffnung, keine Fake-Hoffnung. Und alles, was Heiden an Hoffnung für das Leben nach dem Tod haben, hat eben keine echte Begründung. Deshalb ist es korrekt zu sagen, dass Heiden die sind, die keine Hoffnung haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir Christen für eine Hoffnung, die besser sein soll? Und das finden wir im nächsten Vers. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Und hier finden wir den Grund, warum die Hoffnung von Christen echt ist, im Gegensatz zur Hoffnung von Heiden. Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja! Ja, das ist besonders echt für die Christen des ersten Jahrhunderts. Die hatten ja noch Kontakt mit Augenzeugen der Auferstehung. Aber auch für uns ist das echt, denn die Auferstehung von Jesus von Nazareth ist historisch sehr gut belegt. Ein derartiges Auferstehungszeugnis, das kann einfach kein anderer haben. Also, wer an Jesus glaubt und daran, dass er gestorben und auferstanden ist, der kann auch mit echter Hoffnung erwarten, dass Gott die Toten auferweckt. Und für den sorgt der Tod von Glaubensgeschwistern nicht für Hoffnung. Schauen wir weiter. Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Paulus macht ausdrücklich klar, wenn Jesus zum zweiten Mal auf diese Erde kommt, wird es keinen Unterschied zwischen lebenden und schon gestorbenen Christen geben. Das war ja die Befürchtung der Thessalonicher. Was mit Wort des Herrn gemeint ist, das ist wieder nicht so ganz klar. Dafür gibt es grob drei Deutungsmöglichkeiten. Es könnte sich erstens um eine Prophetie handeln, die der urchristlichen Gemeinde gegeben war. Vielleicht war es aber zweitens auch eine Offenbarung, die Paulus zuteil geworden war. Und drittens könnte es sich auch um eine tatsächliche Aussage des irdischen Jesus handeln. Also Prophetie, Offenbarung oder tatsächliche Aussage von Jesus. Für uns zählt, dass es in allen drei Fällen vom Heiligen Geist inspiriert wurde und von Gott der Gemeinde gegeben wurde. Auf diesem oder jenem Weg. Jetzt kommen wir zu den Signalen, die Jesu Ankunft begleiten. Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also zuerst muss ein Befehl ergehen, das Geschehen einläutet. Und der Befehlsgeber, das muss Gott der Vater sein, denn nur ihm ist der Zeitpunkt bekannt. Sagt es Jesus im Matthäusevangelium, als er bei der Ölbergrede über die Wiederkunft des Menschensohnes spricht. Matthäus 24, Vers 36 lesen wir das. Von jenem Tag aber und jeder Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Nur Gott der Vater kennt den Zeitpunkt, nur er kann den Befehl geben. Auf den Befehl folgt die Stimme eines Erzengels und der Posaunenschall. Das lesen wir in der Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 30 und 31. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Hier finden wir also ebenso den Gedanken in Vers 31, dass die Auserwählten des Menschensohnes versammelt werden, von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, und wer sind diese Auserwählten? Im Text finden wir die Antwort, also in unserem Thessalonicher Text. Das sind einmal die Toten in Christus, die auferstehen, wenn sich diese Ereignisse entfalten. Also gestorbene Christen. Und zwar werden sie genau so auferstehen wie Jesus. Denn das Verb, was hier für auferstehen steht, das ist dasselbe wie in Vers 14, wo wir gelesen haben, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und so weiter. Aus diesem Grunde ist es auch so wichtig, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Fundament für diese, ja, dafür, dass auch die gestorbenen Christen auferstehen. Zweite Hälfte der Auserwählten finden wir in Vers 8. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Genau, also logischerweise gehören zu den Auserwählten auch die lebenden, wiedergeborenen Christen, die noch da sind, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und bei Matthäus steht, sie werden von den vier Winden und von den Enden der Himmel versammelt. Und hier heißt es entrückt und gemeint ist dasselbe. Egal, wo sich die lebenden Christen befinden, sie werden in einem Nu entrückt, und zwar in die Luft. Und mit diesem Wort ist hier tatsächlich der Luftraum zwischen Himmel und Erde gemeint, wo sich auch die Wolken befinden. Ziel von alledem ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn für alle Zeit. Schön und freudig das auch ist, in diesem Text, den wir heute leben, ist es nur eine Nebensache, nur ein kleiner Nebensatz. Und mit Vers 18 schließt dann unser Text für heute. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ziel dieser Erläuterung ist nicht die Darstellung der Ereignisse, die die Wiederkunft Jesu begleiten. Dazu kann man die Ölbergrede in Matthäus 24 und 25 lesen. Paulus' Absicht für die Thessalonicher ist, dass sie sich mit diesen Worten ermuntern und vor allem, dass sie nicht traurig sind, dass verstorbene Glaubensgeschwister einen Nachteil bei der Auferstehung hätten. Hier ist mir besonders wichtig, dass es um einen echten Trost für Lebende geht. Also gerade nicht eine Vertröstung auf das Leben nach dem Tod, so wie es bei den hoffnungslosen Heiden der Fall ist oder wie es uns Christen manchmal vorgeworfen wird. Was nach dem Tod oder der Entrückung geschieht, kommt hier nur ganz kurz in einem Nebensatz zur Sprache. Nein, hier geht es darum, dass lebende Christen sich gegenseitig ermutigen, weil sie eben nicht hoffnungslos sind. Oder anders, weil unsere Hoffnung lebendig ist, haben wir es gar nicht nötig, uns nur auf ein Leben nach dem Tod zu vertrösten. Nochmal die Erinnerung, unsere Hoffnung ist echt, weil Jesus echt auferstanden ist. So, jetzt kommt so ein Teil, wo es um eine griechische Vokabel geht. Na super. Jürgen hat uns gesagt, wir sollen uns entschuldigen, wenn wir sowas in der Predigt machen. Also Verzeihung, jetzt wird es noch ein bisschen Griechisch geben. Oder vielleicht für manche, gern geschehen, endlich mal wieder ein bisschen Griechisch. Also los geht's. Das Verb, das hier in Vers 18 im Original Griechischen für ermuntern steht, das heißt parakaleo. Parakaleo. Und hier lohnt es sich, einmal tiefer zu suchen. Parakaleo hat nämlich keine eindeutige deutsche Übersetzung. Das heißt, an verschiedenen Stellen, wo es im Neuen Testament steht, wird es auf verschiedene Art und Weise übersetzt. Und drei der häufigsten Bedeutungen habt ihr schon in den vorigen Texten des 1. Thessalonicher Briefes kennengelernt. Hier in 4 Vers 18 haben wir ermuntern. Das ist eine Bedeutung. Dann gibt es ermahnen. Das steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Da lesen wir, wie ihr ja wisst, dass wir euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Dabei dürfen wir das hier nicht mit dem harschen Zurechtweisen verwechseln. Also, ermuntern, ermahnen. Die dritte Bedeutung ist trösten. Und die habt ihr kennengelernt in 1. Thessalonicher 3, Vers 7, wo steht, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Schließlich gibt es noch die häufige Bedeutung bitten. Also, ermuntern, ermahnen, trösten, bitten. Bei so einem breiten Wortfeld ist es gar nicht so leicht zu erkennen, was eigentlich gemeint ist. Eine schöne Beschreibung des Wortfeldes ist der Beweggrund, also warum man jemanden parakaleot. Wenn ich jemanden parakaleoe, bewegt mich entweder seine Not, dann tröste oder ermuntere ich ihn. Oder mich bewegt die Not, die sein Verhalten verursachen kann, dann ermahne ich ihn eher oder bitte ihn. Aber wir merken, es hat einen ganz sanften Charakter. Wie ein kleiner verbaler Schubser in die richtige Richtung. So wie in unserem Text. Jemand, der dieser Aufforderung, die Glaubensgeschwister zu ermuntern, nachkommt, der könnte sagen, hey mein Freund, sei nicht bekümmert, dass der verstorbene Bruder XY bei Jesu Wiederkunft nicht dabei sein wird. Du weißt doch, genauso wie Jesus auferstanden ist, wird auch er auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden gemeinsam mit ihm zu unserem Herrn entrückt und alle Zeit bei ihm sein. Ist das nicht super? Merkt ihr? Ermuntern. Oder man könnte auch sagen, ermahnen, nicht betrübt zu sein. Das ist Parakaleo. Und wer bei diesem kleinen Schubser jetzt an den Heiligen Geist denken musste, der hat vollkommen recht. Im Johannesevangelium kündigt Jesus den Heiligen Geist als einen Tröster an, einen Parakleten. Johannes 14, Vers 16 steht das. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, das ist der Parakletos, also er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Und der Heilige Geist wird genauso auf eine sanfte Art und Weise mit kleinen Schubsern und diesen Schubsern nachgehen, das ist Wandeln im Geist. So wie der Heilige Geist uns ermuntert, sollen wir uns gegenseitig ermuntern. Diese Ermunterung soll übrigens stetig passieren, also immer wieder. Die hier verwendete Verbform ist das sogenannte iterative Präsens. Es drückt also eine sich stets wiederholende Handlung aus. So, jetzt habt ihr den kleinen Griechisch-Exkurs und unseren Text geschafft. Da können wir einmal durchatmen und ich kann mal einen Schluck trinken. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber die wenigsten Christen, die ich kenne, haben Trauer, weil sie befürchten, dass ihre verstorbenen Glaubensgeschwister bei der Auferstehung einen Nachteil hätten. Aber das Prinzip, das Paulus hier aufmalt, das finde ich spannend. Da sind Christen, die haben ein Thema, was den Glauben betrifft, nicht richtig verstanden. Und für uns ist das vielleicht nicht mal ein wichtiges Thema. Ja? Mir doch egal, in welcher Reihenfolge wer jetzt wie bei Jesu Wiederkunft aufersteht. Ja? Hauptsache Jesus kommt wieder und Hauptsache ich gehöre zu denen, die er ruft. Ja? Aber für die Thessalonicher muss das wirklich belastend gewesen sein. Statt jetzt zu sagen, mit solch Kleingläubigen kann das Reich Gottes nichts anfangen. Oder von diesem Fehler solltet ihr erstmal Buße tun und nach Erkenntnis streben. Stattdessen ruft Paulus zu Parakaleo auf, nachdem er die Dinge richtiggestellt hat. Wir erinnern uns an unseren Griechisch-Exkurs. Die Thessalonicher sollen sich stetig, aber auf liebevolle Art und Weise ermutigen, ermahnen, trösten. Mit den Worten, die Paulus ihnen geschrieben hat. Hast du so etwas schon mal erlebt, dass du jemanden durch ehrliche, gute Worte aus seiner Trauer zu einer Ermutigung geholfen hast? Ich durfte beides schon erleben. Also einmal von anderen ermutigt zu werden und selbst andere zu ermutigen. In meiner Bad Belziger Ursprungsgemeinde halte ich einmal im Monat die Jugendstunde. Dort rede ich zu jungen Menschen, die gerade dabei sind, ihre Weichen fürs Leben zu stellen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in unserer Generation passiert es häufiger mal, dass man die erste Ausbildung abbricht, weil man merkt, dass das nichts für mich war. Und ich habe selbst erlebt, wie ich mein Mathematikstudium abgebrochen habe, um zum Lehramt zu wechseln. Also von nur Mathe zu Lehramt, Mathe, LER. Und deshalb fällt es mir persönlich leicht, an der Stelle verständnisvoll zu trösten und zu sagen, dass sowas keine Katastrophe ist. Und auf der anderen Seite kann ich ermahnen, dass die Arbeit, die man wählt, meistens keine übernatürliche, mystische Berufung ist, die Gott mir in den Schädel prügeln muss, sondern es ist Gott einfach wichtig, dass man arbeitet und dass man das fleißig und treu macht. Also so ein kleiner Schubs dazu, such dir was aus, das mache aber treu und fleißig. Und wenn du clever bist, dann suchst du dir was aus, was du gut kannst und was dir Spaß macht und so weiter. Das ist auch für die, die noch keine Ausbildung begonnen haben, natürlich eine nützliche Ermahnung. Und an derselben Stelle habe ich selbst Ermunterung und Ermahnung von jemandem im Gespräch erfahren. Da hat mich jemand gefragt oder gesagt, Julius, du studierst ja jetzt schon im 8. Semester. Wird Zeit, dass du langsam mal fertig wirst. Was hindert dich denn daran? Also ich hatte ja damals auch die und die Probleme, habe dann aber das so und so gemacht und so weiter. Und das hat mich persönlich dazu ermutigt, meine PC-Spiele zu deinstallieren, um mich mehr aufs Studieren zu konzentrieren. Ja, denn das waren enorme Zeitfresser für mich. So, das sind zwei Beispiele, in denen sich Glaubensgeschwister gegenseitig ermutigen, weil sie in diesen Fällen durch eigene Erfahrung die richtigen Worte finden konnten. Das, womit ich andere ermutigen kann, das hat ganz oft mit meiner Biografie zu tun, mit dem, was Jesus in meinem Leben bewirkt hat und wo er mich verändert hat oder was ich mit ihm erlebe. Und in Apostelgeschichte 14 können wir ein Beispiel lesen, wie Paulus dieses Prinzip umsetzt. Da predigt Paulus in Ikonion und viele bekehren sich. Er heilt einen Lahmen, woraufhin er und Barnabas für Götter gehalten werden. Und dann bringen sie einige Juden gegen sich auf. Ich würde gerne mit uns lesen Apostelgeschichte 14, die Verse 19 bis 22. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonion Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Als jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Na, habt ihr gemerkt, wo hier ermutigt, ermahnt, getröstet wurde? Ganz klar, Vers 22. Paulus und Barnabas ermahnen Gläubige, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Und ohne Kontext klingt das ganz schön nach erhobenem Zeigefinger. Der Weg ins Reich Gottes ist gepflastert mit Bedrängnissen und nur die Harten kommen in den Garten. Aber in den Versen davor lesen wir, wie Paulus kurz vorher von militanten Juden gesteinigt wurde, weil er in der Synagoge das Evangelium gepredigt hat. Er weiß also genau, wovon er redet, wenn er von diesen Bedrängnissen spricht. Und wenn jemand, der gerade gesteinigt wurde, sich nicht vom Glauben verabschiedet, sondern andere auch noch damit ermutigt, ja? Ja, das gehört halt dazu. Das kann euch auch passieren. Aber so ist das. Da müssen wir durch. Schmaler Weg und so. Aber das ist es allemal wert, Leute. Ey, wir kommen so ins Reich Gottes. Ja, wenn ich sowas höre, dann bin ich auf jeden Fall motiviert und ermuntert. Yeah, komme was wolle, ich bleibe dran. Und falls für uns in Deutschland Bedrängnisse für unseren Glauben wieder losgehen sollten, dann haben wir in unseren Gemeinden noch die Generation meiner Eltern, die uns dann ermutigen kann und sagen kann, ja Leute, haben wir alles schon erlebt? DDR und so, war nicht schön, aber wir haben es nie bereut. Jesus ist das alles wert, jede Erniedrigung, jede Diskriminierung. sind auch Menschen, die Bedrängnis erlebt haben für ihren Glauben. Da durften zum Beispiel meine Eltern kein Abitur machen, weil sie aus Glaubensgründen nicht bei den Pionieren waren. Und statt dem gewünschten Ingenieursstudium oder dem Lehramtsstudium ist es dann halt nur die Maurerlehre oder die Schneiderlehre geworden. Weil eine andere Schwester aus meiner Bad Belziger Ursprungsgemeinde, die hat in der Schule erlebt, wie Lehrer andere Schüler angestiftet haben, sie auszugrenzen, weil sie an Jesus glaubt. Sie hat also in ihrer Schulzeit systematisches Mobbing erlebt, von den Lehrern angestiftet. Solche Menschen sind heute noch in unseren Gemeinden und können uns ermutigen, wenn für uns eine Bedrängnis losgeht. Wie wertvoll ist so etwas für die Gemeinde? Jetzt möchte ich dich fragen und du musst dir Gedanken machen. Womit kannst du Geschwister ermutigen, trösten oder ermahnen? Und wo brauchst gerade du Ermutigung, Ermahnung, Trost? Ich mache mal ein paar Beispiele von mir selbst. Mir fällt es persönlich relativ leicht, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten. Das wäre so ein Punkt, wo ich dich richtig gerne ermutigen kann. Was mir nicht so leicht fällt, ist, sich in der Gemeinde so richtig bruderliebemäßig um meine Geschwister zu sorgen und auch um die, mit denen ich nicht sowieso schon gerne Zeit verbringe. Wenn dir sowas liegt, hey, vielleicht wärst du jemand, der mich da ermutigen kann, ja? Und zum Bibelverse lernen wurde ich schon viel motiviert, aber da flacht die Motivation bei mir immer schnell ab. Also da kann ich auch gerne iterativ, also immer und immer wieder ermutigt werden. Wenn du in der nächsten Woche über diese Predigt nachdenkst, dann überleg dir ganz in Ruhe, wo du da deine Punkte hast. Womit kannst gerade du anderen durch Ermutigung besonders gut dienen? Wo hat Jesus dich verändert? Was hast du auf deinem Glaubensweg mit ihm erlebt? Und hier spielt deine Biografie eine ganz besondere Rolle. Oder eine andere Möglichkeit: in unserem Text gibt Paulus ein Wort des Herrn weiter. Vielleicht hast du genau den Bibelvers für die Situation, in der sich dein Bruder oder deine Schwester befindet. Für mich war so ein Moment, den Bibelvers Zephania 3, Vers 17 zu hören, in Verbindung mit der Frage, was denkt Gott über dich? Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Das hat mir richtig das Herz berührt. Und das war für mich schon wieder so eine Ermutigung, neue Bibelverse zu lernen und Gottes Wort mehr kennenzulernen. Wenn du dir das jetzt überlegt hast, überlege dir auch, wo du mal eine echte Ermutigung gebrauchen könntest. Welcher Glaubensaspekt fällt dir besonders schwer? Ich hatte vorhin schon gesagt, bei mir ist es Bruderliebe oder Bibelvers lernen. Und das ist ja auch keine Schande, etwas nicht perfekt zu können. Oder dich mit einer Sache so schwer zu tun, dass du vielleicht schon lange aufgehört hast, das zu probieren. Aber Glauben, das soll ja was Dynamisches sein, eine Beziehung zum Vater und zu deinen Glaubensgeschwistern, die von Wachstum und Lebendigkeit geprägt sein soll. Wie genial wäre es, wenn du dich in deinem Hauskreis, deiner Jugendgruppe, deiner Familie oder deiner Freundesgruppe darüber austauschst, wo du Ermutigung brauchst und wo du die anderen ermutigen kannst. Wenn man das weiß, dann kann man sich regelmäßig und in Person ermutigen und pflegt damit gleichzeitig noch die Beziehung zu den anderen. Ja, dann erhalte ich vielleicht einmal die Woche eine WhatsApp-Nachricht, in der mein Freund mich fragt: Und hast du diesen Sonntag mit jemandem nach dem Gottesdienst geredet, mit dem du noch nie geredet hast, unter der Woche Kontakt gehabt? Hör mal, 1. Johannes 2, Vers 9. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Ich wünsche dir Gottes Segen, ich bete für dich. Oder so ähnlich. Ihr werdet sicherlich bessere Worte finden und passende Umgangsformen, die zu euch passen. Vielleicht ist für dich Telefonieren besser oder das Treffen in Person. Was für eine schöne Kultur der Ermutigung wäre das. Und ich bin mir sicher, wenn wir sowas machen, dann fallen mir plötzlich die Dinge, die mir vorher unmöglich schienen, gar nicht mehr schwer. Und ich stehe noch dazu im engen Kontakt mit meinen Geschwistern, weiß immer, wie es den Einzelnen geht und wofür ich beten kann. Kommen wir zum Schluss. Wir haben heute gelesen, wie Paulus den Thessalonichern über die Auferstehung der Toten und die Entrückung der Gemeinde schreibt, damit sie sich gegenseitig ermutigen können. Keiner soll betrübt sein, dass tote Christen irgendeinen Nachteil gegenüber lebenden Christen bei der Auferstehung haben. Dieses Prinzip, dass jemand sein Wissen, seine Erfahrung, seine Erfahrung im Glauben nutzt, um jemanden zu trösten, zu ermutigen, zu ermahnen. Wir erinnern uns, Parakaleo. Dieses Prinzip haben wir uns genommen und auf andere Bereiche übertragen. Du bist in der Verantwortung, deine Gaben, deine Erfahrung, dein Wissen, deine Biografie zu nutzen, um Glaubensgeschwister zu ermutigen. Wenn du mit Jesus lebst, dann verändert er dein Leben, weil er in dir lebt. Und du kannst darauf zählen, dass es jemanden gibt, der dich in deiner Situation ermutigen kann, weil Jesus sein Leben genau dafür benutzt. Und wie schön wäre es, wenn wir es schaffen, dieses iterative Präsens, also dieses immer und immer wieder ermutigen, wenn wir das Realität werden lassen und uns gegenseitig dauerhaft die Schultern stützen. Wenn du genau weißt, zu wem du gehen musst, um in einem bestimmten Punkt ermutigt zu werden. Wenn du deinen Partner hast, der dir stetig Ermutigung zuspricht. Im Hauskreis, in der Familie, in der Jugendgruppe, in der Freundesgruppe. Und wenn du dann erlebst, wie du anderen mit deinem Glaubensleben dienen kannst. Ich möchte schließen mit der Aufforderung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.